Verantwortlich für die Sendung ist Werner Lawin. Hallo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Treff 88,0, hier spricht der Esperanto-Verein Neubrandenburg e.V. Heute sind im Studio René, Werner und Mike. Der zweite große Werner ist noch auf der Anreise, der steht im Stau vor Neubrandenburg. Unser heutiges Thema ist, warum lernen Menschen Esperanto? Eine große Frage, die wir immer wieder in den Gesprächen beantworten müssen und gerne beantworten. Denn man weiß ja, dass die große Sprache Englisch weltweit gesiegt hat, sei es in den USA oder in Europa oder in Afrika oder in Asien oder in Australien. Überall sprechen alle Menschen fließend Esperanto. So sagt man zum Beispiel in Deutschland, 2/3 bis 3/4 aller Deutschen sprechen fließend Englisch. Und wir werden dazu, denke ich, eine Menge Antworten geben, denn das ist ja nicht so einfach, sich als kleine Esperanto-Bewegung vor einem übermächtigen Riesen zu behaupten, denn beide beanspruchen ja das gleiche Terrain und trotzdem ist für jeden Platz nach unserer Meinung. Wir haben ja auch noch den René im Studio, der jetzt dann den Dialog mitführen wird. Und die erste Frage und die ständige Frage, die uns bewegen wird, ist, warum lernt ihr Esperanto? Warum laden wir alle Hörer ein, auch Esperanto zu lernen? Und René, was wäre deine Antwort?
Ich habe Esperanto einfach aus sprachlichem Interesse angefangen zu lernen, vor über 15 Jahren.
Du kannst auch noch ein Stück dichter am Mikro gefunden
werden. Vor 15 Jahren?
Vor über 15.
Schon mehr, ja. So
1991 habe ich angefangen, seit 92 spreche ich es.
Ja, so vergeht die Zeit.
Ja.
Und wenn wir Esperanto so klein gemacht haben, zu Beginn unserer Sendung, so ist es ja so, dass Esperanto einerseits natürlich klein ist, schwach ist und man muss Folgendes wissen. Die Esperanto-Bewegung, wir werden nachher zur Sprache und zur Bewegung ein bisschen mehr sagen, aber die heutige Esperanto-Bewegung des Jahres 2008 ist in über 100 Ländern, 130 Ländern aktiv. Es gibt also in allen, das ist jetzt nicht böse und überheblich gemeint, in allen Staaten, in denen die Menschen alphabetisiert sind, gibt es auch eine kleine Esperanto-Bewegung. Das ist erst einmal ein Vorteil. Esperanto wird also auf allen Kontinenten gesprochen. Menschen, die sich mit Esperanto befassen, haben ja schon ihre Nationalsprache, ihre Muttersprache in sich. Also für jeden ist das schon erst einmal die zweite Sprache. Nicht jeder, der Esperanto spricht, ist ein gebürtiger Esperanto-Mensch. Die gibt es natürlich auch. Es gibt auch Menschen, die von Geburt an Esperanto sprechen, weil ihre Eltern das machen.
Ah, kennst du welche, Werner?
Ja, ich kenne da einige.
Ich habe auch mal eine Frage.
Ja, bitte.
Wie meinst du das jetzt mit einer Esperanto-Bewegung? Was für eine Bewegung?
Ja, die Bewegung ist deswegen notwendig im Esperanto, bisher zumindest. Unsere junge Generation ist da anderer Meinung. Aber Esperanto gibt es seit ungefähr 120 Jahren. Und in dieser Zeit haben sich die Esperanto-Freunde in allen Ländern zusammengeschlossen. An der Basis, in den Orten sind sie also organisiert in ihren Vereinen. Dann haben sie ihre regionalen Zusammenschlüsse jetzt auf Deutschland übertragen, während das die Bundesländer. In anderen Staaten sind das andere Organisationen. In der Schweiz sind das also Kantone.
Wo hat eigentlich Esperanto angefangen? Hat es gleich in Deutschland angefangen? Oder?
Nein, Esperanto hat nicht in Deutschland angefangen. Esperanto ist eine Initiative eines polnischen Arztes. Dieser polnische Arzt, der Sammenhof hieß, lebte in Russland. Damals gab es ja kein Polen. Diese Stadt, in der er es vorgeschlagen hatte, war Bialystok. Das ist heute also Ostpolen, Nordostpolen. Und das gehörte zu Russland, weil Polen war einfach aufgeteilt worden zwischen Russland, Preußen und Österreich. Und dieser Samenhof war also studierter Arzt, er kannte westliche Sprachen, er kannte die östlichen Sprachen, also das Russisch, Polnisch, Jiddisch, Hebräisch, Litauisch und so weiter. Man sagt, dass er etwa 20 Sprachen beherrschte. Aktiv etwas weniger, aber passiv konnte er über 20 Sprachen. Aber das war nicht der Grund. Sein Grund war, dass in der Stadt, in der er lebte, als Jugendlicher und auch Student zum Teil, das war Bialystok, und da waren oder wohnten Russen, Polen, Deutsche, Juden, Litauer, Weißrussen und andere Völker. Das war also eine typische Stadt aus dem Osten, die eben ein Völkergemisch haben, ein Religionsgemisch haben oder hatten, heute ja nicht mehr. Und er merkte zum Zweiten, also erstmal, es gibt viele Sprachen, und die zusammen wohnen, aber sich nicht miteinander vermischen. Zum Zweiten war das Dominierende das Russisch, und er merkte, dass immer wenn eine Nationalsprache über andere Sprachen herrscht, es Ungerechtigkeiten gibt, diese herrschende Nationalsprache der jeweiligen Großmacht, und er hat das also im eigenen Leibe damals in seinem Ort verspürt, war, dass sie alle anderen Sprachen und Völker missachteten. Anerkannt als vollwertiger Bürger des russischen Kaiserreiches war eben der Russe, oder zumindest, wenn er schon nicht Russe war, dann doch zumindest einer, der akzentfrei Russisch sprach. Das war also wichtig, und man suggerierte, wenn ihr Russisch könnt, könnt ihr euch frei im gesamten Reich bewegen, ihr könnt alle Schulen besuchen, ihr könnt studieren, ihr könnt im gesamten russischen Kaiserreich euren Beruf ausüben, weil ihr könnt ja Russisch. Aber es hatte auch den Nachteil, dass, wie gesagt, diese große Sprache die anderen Sprachen unterdrückte. Und da hat er sich also schon als Gymnasiast Gedanken gemacht, ich sagte ja eingangs, er konnte mehrere Sprachen, hat er sich also Gedanken gemacht, wie könnte man dieses Problem lösen? Und da kam ihm zu Hilfe die alten Klassiker, und eines der berühmten Klassiker war ein gewisser Komensky, Comenius, ein Bischof der Brüdergemeinde aus Böhmen, der ja auch verfolgt war, zum Teil auch in Polen lebte, also in Russland. Na, jedenfalls hatte der mal, dieser Comenius, etwa zur Reformationszeit lebte der, folgende Regeln aufgestellt. Es müsse eine universelle Sprache geben. Eine universelle Sprache im Sinne wie das Latein, aber eben das Latein wäre zu kompliziert, wie das Latein, was nicht zu einem Volk gehört. Eine Sprache, die nicht aus einem Volk kommt. Und diese Sprache, er nannte sie universelle Sprache, sollte ein geordnetes Alphabet haben, also jeder Laut ein Zeichen. Das heißt also, jede gesprochene Buchstabe darf nur in einer Art und Weise gesprochen werden. Eine streng regulierte Grammatik, eine streng regulierte Orthographie und ein Wortbildungssystem, wo man auf Grundlage eines Grundwortes sozusagen, im Esperanto nennt man dann das Wortwurzel, dass die aufgrund einer ein Wortbildungssystem große Wortfamilien bilden können. Das hat also Comenius seinerzeit schon aufgestellt, und dem Samenhof war das bekannt. Das ist ja in Philosophenkreisen über viele Jahrhunderte dann immer wieder mal diskutiert worden, und es gab auch andere Versuche. Aber der Samenhof machte Folgendes. Er hat einfach eine Sprache skizziert. Er hat eine Skizze dargestellt, wie eine Sprache aussehen könnte. Und nun sagt die Regie, sollten wir mal Musik machen.
Genau, wir machen jetzt Musik. Wenn der Mike das hochregelt, dann kommt der Titel Tohu wa Bohu. Das brauchen wir nicht übersetzen.
Darf ich dir aber trotzdem vorher noch eine Frage stellen?
Ja, wenn die nicht zu lang ist.
Nein, ich rede nicht zu lange. Wie lange kannst du eigentlich Esperanto schon?
Seit 92.
Seit?
Seit 1992. Ich kann halt nicht rechnen. Das ist egal.
Na gut, jetzt werden wir erstmal ein bisschen Musik hier spielen.
Ja, mach mal den Tohu wa Bohu an, und dann können wir nachher weiter erzählen.
Wieso kommt die jetzt nicht?
Mikros runter.
Oh. Chadaldi, la sisse matico, pleniga finta giuo, damene la botte chi mi trovi da ngi, la flaitella è sotto un babo tuo. Sistema partitante che fa curoi, damro mia propria amministratura, mi chiccia con un vorto, do babo tuo. Domo la star, sta viga flur, son flur, anch'io la in mi prova, son formicchi al mia destra strada, mi ne povo del San Vici, al tuo babbo tuo. Mi ne povo del San Vici, al tuo babbo tuo.
Hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir sind die Redaktion des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. An den Mikrofonen ist René, Werner und Mike von unserem Verein. Und wir haben das Thema, warum lernen Menschen Esperanto und warum sollen sie das lernen? Übrigens, wer unseren Verein mal im Internet sucht, wir sind zu finden unter www.esperanto-nb.de. Ja, wenn wir also Esperanto anpreisen, obwohl es sehr viele und große Sprachen in der Welt schon gibt, kann man Folgendes sagen. Wir preisen Esperanto deshalb an, weil es eine Sprache ist, die neutral ist, die nicht aus einem der Völker kommt. Wir hatten es ja schon erläutert, welche Probleme damit im Zusammenhang stehen. Das war also vor über 100 Jahren der Fall und das ist heute nicht anders. Man weiß also zum Beispiel von den Sachsen, wir haben eine Zeitschrift unseres Sächsischen Esperanto-Bundes und da wurde unter den Französischlehrern eine Kontrolle geführt und hat man festgestellt, dass unter den sächsischen Abiturienten nur 5%, die also über viele Jahre Französisch gelernt haben, waren nur 5% in der Lage, Französisch auf einem einfachen Niveau zu einfachen Themen zu sprechen. Ganz zu schweigen davon, wenn es um komplizierte Gedankeninhalte geht oder komplizierte Themen. Das ist also das Problem und da sind wir schon an dem Punkt, wo Esperanto diesen Nationalsprachen weit überlegen sind. Wir haben Comenius zitiert, der ja vor einigen hundert Jahren, also vor 500 Jahren, schon im Großen und Ganzen, und nicht nur er, aber bleiben wir mal bei ihm, Comenius Comenski, der hat also schon die Grundlagen gelegt einer universellen Sprache. Das wurde weiter durchdacht diskutiert unter den jeweiligen Wissenschaftlern. Und der Esperanto-Initiator Dr. Samenhof im damaligen Russland hat das also einfach auf den Punkt gebracht. Und in einer kleinen Broschüre im Jahre 1887 Esperanto skizziert. Da sind also nur Regeln drin und einige Beispiele, einige Wortlisten. Und hat gesagt, so, ich übergebe der Menschheit eine Idee, wie man eine Sprache handhaben könnte, wie sie logisch ist, wie sie in ihrem Aufbau klar umrissen ist. Und die Menschheit hat das bekommen.
Sind die Regeln eigentlich auch so, wie jetzt unsere Regeln hier sind, oder?
Die Regeln, die er damals vorgeschlagen hat, sind heute im Esperanto noch gültig. Natürlich sind sie mit Leben erfüllt. Dieses kleine, miserable Broschürchen, was also vor 120 Jahren auf den Markt kam, hat ja nur eine Skizze, das betonen wir, eine Skizze gemacht, wie Esperanto sein könnte. Und dann hat man, nicht nur Samenhof, sondern auch andere, gesagt, jetzt werden wir nicht erstmal Wörterbücher schreiben, sondern wir werden Übersetzungen anfertigen von damaligen Klassikern, angefangen von Shakespeare, Goethe, Tolstoi und japanische und andere und chinesische Schriftsteller und aus Indien, und haben gesagt, wir sind oder beweisen damit, dass Esperanto in der Lage ist, die Sprache aufzunehmen in sich aus allen Kulturkreisen, also die inhaltlichen Gedanken aus allen Kulturkreisen können per Esperanto ausgedrückt werden. Und das war also so etwa, muss man sich vorstellen, wie damals Martin Luther die Bibel geschrieben hat oder seine Streitschriften zu den religiösen Themen seiner Zeit. Er hat ja auch nicht Wörterbücher verfasst, sondern einfach drauf losgeschrieben. Das passiert übrigens heute auch noch in allen Sprachen der Welt, denn man muss sich immer wieder den neuen Themen öffnen und das muss auch sprachlich passieren, sonst bleibt ja eine Sprache stehen, wird eingefroren. Das ist also, um das nochmal zusammenzufassen, Esperanto hat durch seinen logischen Aufbau von Grammatik, von Wortbildungsregeln, von Orthographie und so weiter, ist also der Rahmen sehr eng abgesteckt. Man kann also nicht sagen, ja, man schreibt das so, sondern es muss ein Wort exakt so geschrieben werden, wie man es spricht, und es wird so gesprochen, wie es geschrieben wird. Und wenn eine Regel einmal so festgelegt ist, dann muss sie für alle Systeme, für alle Beispiele gelten. Und das, wenn man das so überlegt, um das mal jetzt mit Material zu füllen, wenn es heißt, ein Laut, ein Zeichen, das bedeutet, dass ich also, wenn ich einen Buchstaben habe, muss er immer in der gleichen Weise ausgesprochen werden. Es gibt also keine Doppelvokale, keine Doppelkonsonanten. Und wie im Deutschen, wie wir das so machen, mit Laute wiedergeben, mit TSCH oder SCH oder CH und so weiter, das gibt es nicht. Dass man also Kombinationen bildet und sagt, nun wird das so ausgesprochen. Unsere Sachen haben, also unsere Buchstaben und Laute, die wir im Deutschen derzeit praktizieren, zeigt ja, wie mangelhaft unser Alphabet ist.
Nun hast du ja erzählt, Werner, dass Esperanto eine regelmäßige Grammatik hat und eine geregelte Orthographie. Ja, wo hat es denn aber nur die Wörter her?
Die Wörter, das wird immer oft gesagt. Das ist so ein Argument, da ist es ein Mischmasch. Man nimmt so willkürlich, man rührt alle Sprachen, sagen wir mal, von Europa zusammen. Das war ja zu seiner Zeit, waren das ja die dominierenden Sprachen in der Welt, sind es zum Teil ja auch heute noch. Südamerika, Nordamerika, Europa, ein Teil von Asien, Afrika schreiben ja zumindest lateinische Buchstaben und fast alle kommen irgendwie aus dem europäischen Sprachraum. So.
Eine Frage habe ich vorher noch.
Na, sag.
Esperanto kann man doch in ganz Europa oder in ganz Deutschland oder in ganz, sagen wir mal, in Ausland oder sonst wo sprechen, ne?
Man spricht Esperanto in über 100 Ländern. In 130 Ländern.
Wenn ich jetzt Esperanto könnte und sagen wir mal, ich gehe auf eine Straße und spreche den per Esperanto an und der kann kein Esperanto, der versteht mir auch nicht.
Nein, das geht leider nicht. Das kann man machen, wenn Esperanto mal gesiegt hat in 563 Jahren. Das geht leider heute noch nicht, nein. Und deswegen sind wir ja so straff organisiert und deswegen liegt ja die Esperanto-Bewegung großen Wert auf jedes Mitglied. Organisiere dich, lese unsere Zeitungen, gehe ins Internet. Alle diese Bitten äußern wir ja ständig. Und eine kleine Bewegung wie das Esperanto muss sich straff organisieren. Und nun kommt das, was du fragst. Du gehst natürlich nicht nach Warschau und nicht nach New York und nicht nach Moskau und nicht nach Peking und sagst, na mal sehen, ob irgendeiner mich zufällig versteht, sondern der Mike wird im Internet oder in Zeitschriften nachgucken, wo findet zu meiner Zeit, wo ich Urlaub habe und in dem Land, in dem ich Urlaub machen möchte, wo findet dort was in Esperanto statt. Das heißt also, es gibt eine Informationsquelle, wir nennen das den Kalender, La Calendaro, gibt es für Deutschland, für Europa, für die Welt, und da kann ich also nachgucken, wo findet was statt, was mit Esperanto zu tun hat.
Sogar wenn, Entschuldigung, ich dir unterbreche, sogar wenn wir, ich höre mich ein bisschen schlecht, sogar wenn wir jetzt hier diese Esperanto-Welle auf MB Radio Treff haben, sogar die kann man dann über unsere Internetseite, sagen wir hier jetzt, sage ich sie mal an, sogar auf unsere Internetseite von MB Radio Treff, nicht die unsere Welle, die wir jetzt hier, die Esperanto-Welle, die wir jetzt nicht anhaben, die kann man ja auch ins Internet hören.
Ja, der René ist unser Redakteur unserer Seiten des Esperanto-Vereins, das kann René besser erklären. René redigiert ja nicht nur die textlichen Seiten und die bildlichen Seiten, wir haben auch eine Menge Fotos, sondern René speichert auch unsere Radiosendungen ab. Aber René, ich glaube, die Hörer werden das viel besser von dir hören.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen die beiden Sendungen vom September mal gespeichert gekriegt. Die sind jetzt unter esperanto-ondo.de zu finden. Dort gibt es allerdings nicht nur die vom September 2008, sondern auch ein paar ältere seit 2005 sind da Sendungen zu finden. Das war nicht ganz vollständig, weil es manchmal mit dem Speicher nicht geklappt hat, aber die meisten dort zu finden.
Ja, sag doch einer mal unsere Internetseite von Sender an hier.
Ja, die weiß ich jetzt nicht.
Ne, ich weiß nicht, ob auf diesem Sender, Radio Treff 88.0, ob dort unsere Sendung auch abgelegt ist.
Natürlich ist die dann abgelegt. Da stehen erstmal die Uhrzeit, wann eure Sendung läuft. Und wenn die live, also auch wenn sie vorproduziert ist, kann man die, wenn ihr läuft, nicht hören. Also dann kann man sie hören und dann...
Aber um unsere Hörerinnen und Hörer nicht durcheinander zu bringen, geben wir immer nur unsere Seiten an. Die Seiten des Esperanto-Vereins. Und wir begrüßen inzwischen den Werner, den großen Werner, der eben gekommen ist. Da stand er am Stau so lange. Und er wird nachher hier mit einsteigen in unser Gespräch.
Ja, jetzt machen wir am besten erstmal Musik, damit wir den Werner hier reingewurschtelt kriegen. Ne? Titel 2 ist dran. Navelschipo Magdalena, das Segelschiff Magdalena.
Cipo Magdalena, la madre mangio e sogliena, viste con botella plena. Ehi, ehi, la vivo dura, la madre mangio e sogliena, viste con botella plena. Ehi, la vivo dura, marito e sarà sur per dec, la mastro grida. Per l'auta blec
mi pago lo son sendo mai se vi ne prendo d'un voyage
ne ne tira San Marisco e bravai ne 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 mi prepara l'envia
Maristo flisse vlade, de giora esci ora in tade.
Ehi, ehi, la vivo dura,
ci un maristo flisse vlade, de giora esci ora in tade.
Ehi, la vivo dura,
maristo e sarà sur per dec, la mastra cria per l'auta blec.
Mi pago l'uson con plesù, pot nu croma horo nu.
Ne, ne, dira San Marito le bravai. Ne, 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 facte mila, ora dia, facte mila, ora
Marisco e bravai,
na na na.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier geht's weiter mit der Esperanto-Welle. Ich hatte dich doch vorhin gefragt, wo denn der Wortschatz vom Esperanto her ist. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, man sagt immer, so begann ich ja und dann wurden wir unterbrochen. Zum Glück unterbrochen, wir machen das ja hier in einer freien Diskussion. Also alle Wortwurzeln, das sind also Stammworte sozusagen, die in das Esperanto hineinkommen, sind diejenigen, die sowieso schon international sind. Die also in fast allen Sprachen schon da sind, die werden, da sind einige drin, wie Naturo, Professoro, Programma, Telefono, Automobilo, Tablo und so weiter.
Also,
das sind also Worte, die in fast allen Sprachen schon in einer ihnen anderen Form, aber also irgendwie als Stammwort drin sind, die auch im Deutschen zum Teil erschließbar sind, zumindest erkennbar sind. Also schon das gesamte, die gesamte Gruppe der Internationalismen, so sagen wir mal, die sind im Esperanto automatisch drin, aber, nun kommt ein großes Aber, jedes neue Wort, was ins Esperanto kommt, muss erstens unserer Orthographie gehorchen, zweitens unserer Aussprache und drittens unserer Grammatik gehorchen. Es ist also absolut unzulässig, dass man irgendein Wort in der originalen Schreibweise aus einer anderen Sprache direkt in das Esperanto reinnimmt und dann auch noch die Frechheit besitzt, nun müsst ihr das auch noch im Original japanischen, chinesischen, arabischen oder englischen oder französischen in der Art aussprechen.
Das ginge gar nicht.
Das ginge gar nicht. Und deswegen ist es also wie ein Filter, der vor dem Esperanto steht. Wenn wir schon Worte reinnehmen, dann müssen sie unseren sprachlichen Gegebenheiten gehorchen. Das machen übrigens die Deutschen nicht. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Also, und wenn also nun, und das muss man eigentlich zurückdrehen bis auf vor 120 Jahren, als Esperanto anfing, da haben die wirklich Übersetzungen angefertigt und mit den Übersetzungen der damaligen und heutigen Klassiker schon Sprachmaterial vorgeschlagen. Und das ging dann auch einen, die in das Esperanto in der Regel. Und das hat sich sehr gut bewährt. Und heute können wir sagen, im Gegenteil, heute müssen wir auch ständig viele neue Worte ins Esperanto hineinnehmen, zum Beispiel aus der Mikroelektronik, aus der Kommunikation, aus der Diplomatie und so. Das muss also in das Esperanto ständig reinkommen, ständig überarbeitet werden. Und da gibt es mitunter auch Diskussionen.
Ja, ich habe zum Beispiel diese Woche ein neues Wort gelernt, das heißt Skype. Das ist dieses Programm zum Telefonieren über Internet.
Ja, genau, dass man sich also wie sehen kann, Gesicht auf Gesicht. Mhm. Eine Internetvariante des Telefonierens, ganz toll. Und es ist also Skype oder Computilo.
Ja, das ist ein Computer.
Ein Computer oder Kosmonauto.
Das sind die, die im Kosmos rumfliegen.
Und Astronauten.
Ja, das sind die Leute, die
zu den Sternen fliegen.
Ja, ja. Genau.
Nicht? Also eigentlich,
so ein bisschen kann ich auch, ja, schon, aber nicht viel.
Ja, aber Kosmonaut ist eigentlich richtig, weil die Menschen im Kosmos sich bewegen. Man kann eigentlich kein Astronaut sein, weil die wenigstens ja zu den Sternen fliegen. Aber wollen wir darüber nicht weiter diskutieren. Also da gibt es durchaus im Esperanto mal eine Zeit lang, wo zwei gleiche, mit dem gleichen Inhalt, zwei verschiedene Worte dastehen und irgendwann wird eins wegfallen.
Es können manchmal sogar drei sein, aber
und
das
mehr,
ist egal, dann dauert
inzwischen haben ja die Volksrepublik China hat jetzt auch Kosmonauten.
Die nennen die Taikonauten.
Die nennen sie nur Taikonauten und wer weiß, was die anderen sich noch ausdenken. Aber im Esperanto muss das dann sich selber, das ist also eine natürliche Konkurrenz, die sich ganz automatisch dann durchsetzt. Durch Zeitschriften, Bücher und so weiter wird Esperanto das ohne Hektik und ohne Stress irgendwann ausfiltern, was nicht gut ist. Ja, und nun kommt immer die Frage,
wie geht es weiter mit Esperanto?
Wie geht es weiter mit Esperanto? Und neulich sah sich im Zug, eine Dame kannte mich, wir sprachen Esperanto, sagte, das ist doch Esperanto. Dann sagte, naja, aber du bist, wir haben uns lange eine Zeit nicht gesehen. Es hat sich ja nicht durchgesetzt. Es hat sich ja nicht durchgesetzt. Und meine Großmutter hatte damals auch schon mal gelernt, das Esperanto, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Natürlich stimmt es. Wenn man denkt, Esperanto als eine funktionierende, von der UNO, von allen Parteien und Staaten der Welt anerkannte Sprache, das ist Esperanto leider noch nicht. Aber Esperanto ist auch ein, ist mehr als ein Nichts, denn sowohl die UNESCO als auch andere internationale neutrale Organisationen haben Esperanto schon sehr wohl anerkannt. Aber das ist noch gar nicht mal das Wichtige. Dass es Esperanto gibt seit 120 Jahren, das ist ein Phänomen, was es noch nie in der Menschheit gegeben hat.
Es sind
dass sich eine Menschengruppe zusammenfindet, die eine Sprache praktizieren, sie weiterentwickeln, sie ständig modernisieren, eine Sprache, die, ich sage das jetzt mal, die man selbst geschaffen hat.
Aber in den Schulen sind diese Esperanto doch noch nicht diese Sprache, ne?
Nein, an den Schulen, an den Universitäten in Deutschland wird das sehr wenig unterrichtet. Es gab und gibt an der Humboldt-Uni in Deutschland, in Paderborn, in anderen Universitäten fakultative Esperanto-Angebote. Und es gibt auch Interlinguisten, die gesamte Sprachelite, die wir in Deutschland haben, also diejenigen, die Bücher schreiben, die Wörterbücher machen, das sind ja alles Universitätsprofessoren zum Teil, da ist Esperanto sehr wohl bekannt und sehr wohl anerkannt in den, sagen wir mal, in den oberen Sphären des Esperantos, also in der Interlinguistik, Esperantologie. Da ist Esperanto eigentlich schon durch, aber ich wollte, es hat sich nicht durchgesetzt, zu diesem Argument etwas sagen. Esperanto hat sich sehr wohl durchgesetzt, weil Esperanto seit 120 Jahren eine funktionierende, sich selbst tragende Sprache ist. Und zwar hat sie sich durchgesetzt gegen immer wieder neue Projekte. Wenn einer sich da mal Gedanken macht, ist es überhaupt kein Problem, eine Sprache zu erfinden. Und die hat es schon vor Esperanto gegeben, die sind alle gescheitert und es gab tausende Projekte nach Esperanto, auch die tausenden sind gescheitert. Und Esperanto hat sich als einziges Projekt zur Sprache entwickelt. Und die Regie sagt jetzt, was? Musik oder eine Diskussion noch?
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Ich bin inzwischen erst dazugekommen und nach der Musik werde ich mal etwas dazu sagen, wer sich schon ganz massiv hinter Esperanto gestellt hat und es nutzt.
Ja, genau. So, jetzt kommt der hübsche Titel, der dritte, Alberdoi zu den Vögeln. Das ist schon ein ganz kurzer Titel, schätze ich. Ja, 2, 3, 4. Thank you.
Roma fahren. Flugaumita ist er via bar, so flug, blau vole, jen scherzo, sensaggio, sanchi al virdo, capita, jen uomo, ricaggio.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mal etwas dazu sagen zur konsequenten Anwendung von wegen S hat sich nicht durchgesetzt. Fragen Sie mal denn, wer S eigentlich ist. Wenn es durchgesetzt werden wollen muss, muss einer dahinter stehen, der Interesse und die Kraft hat und auch eventuell die Macht. Das ist heute ja auch eine Machtfrage zum Teil, welche Sprache gesprochen wird. Und ich möchte aber jemanden auf der Erde erwähnen oder ein Land, die seit konsequent vor 20 oder 30 Jahren damit begonnen haben, nämlich die Volksrepublik China. Sie wird ja allgemein so nicht bezeichnet, aber offiziell heißt sie ja so, ne?
Ja.
Wir sagen ja bloß immer China, es ist eine Volksrepublik. Und die hat schon vor ungefähr 30 Jahren begonnen, eine weltweite Zeitschrift, eine der schönsten damals, in Esperanto herauszugeben. Und inzwischen, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren haben sie sogar eine zweite Zeitschrift. Und da ich gestern...
Hat Neubrandenburg oder haben wir hier auch eine Zeitschrift?
Ja, wir haben...
Dazu kommen wir dann nochmal. Haben wir auch. Wir haben ein Mitteilungsblatt.
Mitteilungsblatt. Und wie viele Gruppen in Deutschland oder anderen Ländern haben wir ganz kleine Hefte oder Mitteilungsblätter. Ne? Und die Chinesen, und weil ich gerade vor ein paar Tagen Esperantoland gelesen habe... www.esperantoland.de, die auch immer Nachrichten bringen. Da habe ich diese Information gegeben, dass es ein chinesisches Internet-Esperanto-Informationscenter gibt. Das habe ich nur 5 Minuten lang gesucht, dann habe ich es auch gefunden. Und das ist nämlich sozusagen die Zeitschrift, die El Popolo Chinio heißt, nur ins Netz gestellt. Und die hat diverse Rubriken. Sie erscheint in 9 Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Und auch in China gibt es etliche Universitäten, an denen kann man Kurse belegen in Esperanto. Wenn man die erfolgreich schafft, kriegt man Punkte für sein Studium. Sowas gibt es da auch.
Ich habe mal in einer Podcast-Sendung gehört, dass es interessanterweise in China immer sehr viele Leute gibt, die sich zu solchen Kursen anmelden. Da können wir als Europäer uns was abgucken.
Ja, wenn in einer größeren oder mittleren chinesischen Stadt, die hat 5 Millionen Einwohner, Maliske Universität sowieso, haben sich 400 Studenten eingeschrieben.
Mhm. Darf ich auch nochmal kurz was fragen?
Aber gerne.
Kommt Esperanto auch im Fernsehen irgendwie?
Ja, es gibt, was ich also ganz neu weiß, die Brasilianer machen das seit Jahrzehnten. Jetzt gibt es in Polen einen Fernsehsender Esperanto. Den kann man aber nur im Internet sich anschauen, da wird nicht über das Neubrandenburger Kabelnetz verschickt. Also das Internet macht ja fast alles möglich.
Kriegt den Neubrandenburg noch irgendwann?
Aber selbstverständlich. Man müsste, ich würde reingehen über Paula Esperanto Association oder über Stadt Bialystok. Und da muss man mal sehen, ob da das Angebot ist. In einem unserer Informationsblätter haben wir das vorgeschlagen. Schaut euch das mal an. Die machen also regelmäßige Fernsehsendungen in Esperanto.
Die kann man sich, glaube ich, sogar runterladen.
Ja, naja, aber es gibt... Fernsehen ist ja das größte, stärkste Medium. Und wenn ich mir ansehe, was die privaten Sender so bringen, das für ein Schnee, da würden wir 3 oder 4, wie wir hier sitzen, da würden wir eine Sendung hinlegen, dass sich alle freuen und uns anschalten. Aber man hat... So weit sind wir ja leider noch nicht.
Nee.
Ja, wir waren jetzt mal im Thema Esperanto nicht durchgesetzt oder wie geht es weiter mit Esperanto. Wir wollen nicht verschweigen, dass wir ganz große Probleme haben. Probleme haben in der Mitgliederstatistik und gerade fragte der Mike in der Pause, wie viel seid ihr denn in Neubrandenburg? Wir waren mal vor einigen Jahren 40, das hat also doch ganz erheblich abgenommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es sowohl in den Medien, in den deutschen Medien und in den internationalen Medien, aber reden wir mal über Deutschland, ein seit Jahren wachsendes Interesse für Esperanto gibt. Und die Sendungen, die dann über Esperanto laufen, sind sehr seriös, sehr anständig recherchiert, weil man vor Jahrzehnten meinte, das immer so ein bisschen ins Lächerliche ziehen zu müssen, damit man selber eine höhere Autorität hat seitens der Reporter. Das hat sich also gegeben. Also wenn Sie fragen, fragen Sie wirkliche Fachleute. Und wenn Sie Professoren fragen, dann sind das Professoren, die auch ausnahmsweise mal wirklich Ahnung zu Esperanto haben. Da gab es auch andere Beispiele. Und das ist also unser Problem. Deswegen machen wir in Neubrandenburg, weil unser Mike immer über Neubrandenburg gerne spricht, machen wir einmal im Jahr ein sogenanntes Wochenendseminar.
Das ist ja bald, ne?
Das ist bald.
Du kannst ja mal erzählen.
Und zwar vom 17. bis 19. Oktober, das ist also in wenigen Tagen, in der Neubrandenburger Oststadt, in der Neuwoba, in dem Neuwoba-Treff. Das ist in einem der drei Hochhäuser vor dem großen Klinikum. Da findet man sich rein, der also da sich interessiert, und wir laden ganz herzlich ein. Das Seminar hört sich so streng an wie Wissenschaft. Was wir dort machen, ist die Vermittlung. Was ist Esperanto? Warum machen wir Esperanto? Woraus besteht eigentlich diese Sprache? Kann man sie lernen? Und wenn ich sie gelernt habe, was kann ich damit machen? Das ist also der philosophische Hintergrund. Und wir vermitteln natürlich auch das Sprachmaterial, dass man also wirklich lernt, wie man schreibt, wie man spricht, wie sich das anhört, sodass also, wir haben ja in der Regel Autodidakten, also Selbstlernende, die wir dann dadurch sehr motivieren können. Und Sie sehen auch mal leibhaftige Esperanto-Freunde, denn das ist gar nicht so einfach. Heute ist es ja modern, aus dem Internet alles zu lernen. Und das machen die Jugendlichen sehr häufig. Und sie meiden uns, ich weiß nicht warum. Wir können alle nur einladen, sich mit dem Esperanto zu beschäftigen. Ich sage nochmal, 17. bis 19. Oktober. 17. ist ein Freitag, da geht es abends los, ab 18 Uhr. Dann am Sonnabend von 9 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 Uhr bis 12 Uhr in diesem Neuwoba-Treff. Bitte melden Sie sich an, da wir eine Selbstversorgung aufbauen und die Nahrungsmittel vorher kaufen müssen, damit Sie dann auch da sind. Und bitte anmelden unter Telefonnummer Werner Pfennig in Neubrandenburg 422-1398 oder über Werner Levin, sag mal deine Nummer.
7073109.
Ja, ganz genau. Oder über Info Schnecke, dieses Ad, dann esperanto-nb.de. Auch da kann man uns dann schriftlich informieren. Ich möchte am Freitag kommen, am Sonntag kommen oder am Sonntag oder an allen drei oder an zweien. So wie Sie können, sind Sie ganz, ganz herzlich eingeladen, mal reinzuschnuppern in die Esperanto-Sprache. Herr René hat einen Vorschlag.
Also Werner hat schon gesagt, man muss nicht alle drei Tage kommen, man kann auch einen sich raussuchen. Am besten wäre natürlich der Sonnabend, weil da der ganze Tag mit Kurs ist. Und bevor wir weiter erzählen, gibt es jetzt erstmal eine Musik, den vierten Titel Hobby or Professor, Hobby Beruf. Ne, Mike? Mach mal an.
Ja, mach ich.
Canti di ciata, scalate, calzotte. La nonna sta applicando, essa dagli ulla. Profezia, sento madre all'allia, sono donna di lei. Ancora zia, lì a te. La nonna sta parlando, essa mia oggi. Thank you.
Jetzt geht's wieder weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Onto Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio sind Mike an der Technik, Werner ist unser großer Chef, der uns streng überwacht und mitmacht. René und Werner sind diejenigen, die mitsprechen und die Sendung inhaltlich gestalten. René, du bist dran.
Ja, ich habe hier noch was festgefunden in diesem Faltblatt. Da steht, ein Anfänger kennt mehr als er vermutet hätte. Das trifft zu, wir als deutsche Muttersprachler erkennen ungefähr, wenn wir Esperanto lernen, ungefähr durch unsere Muttersprache 70% der Wörter. Also müssen wir nur noch die übrigen 30 dazulernen und das ist ja dadurch, dass Esperanto so regelmäßig aufgebaut ist, nicht mehr so schwer.
Ja, das ist also das Wortmaterial, was in das Esperanto hineinkommt, ist also uns Deutschen zu zwei Dritteln bis zu drei Vierteln bekannt. Alles andere ist ja logisch und wir kommen noch dazu. Und so kann also der Anfänger sagen, ich kann ja schon eine Menge Esperanto unter der Berücksichtigung, dass er unsere paar Sprachregeln kennt.
Ja, und wer schon eine andere Fremdsprache mal irgendwann gelernt hat, der hat natürlich dadurch einen Vorteil, der kennt dann eben noch ein bisschen mehr.
Genau, und das ist noch ein ganz wichtiges Argument. Den jungen Leuten rufen wir zu und sagen ihnen, wenn ihr Esperanto könnt, könnt ihr auf der Grundlage, dass ihr das Esperanto schon beherrscht und wisst, was ist eigentlich eine Sprache, wie funktioniert eigentlich eine Sprache, könnt ihr andere Sprachen viel schneller und bequemer erlernen. Unseren etwas älteren Mitbürgern können wir sagen, das Erlernen des Esperanto, weil ihr dort nicht wie bei Nationalsprachen irgendwann aufgeben werdet, resignieren müsst, weil es einfach nicht möglich ist, eine Sprache noch richtig zu erlernen. Den älteren Herrschaften, und dazu gehören ein Teil von uns ja auch, denen sagen wir, es ist eine unheimliche gute Gehirnsgymnastik für unsere Zellen, sich mit einer ganz konkreten Sache zu beschäftigen und es bleibt die Werkfreude im Esperanto. Das heißt, es ist wirklich eine Sprache, die auch ein älterer Mensch erlernen kann, noch beherrschen kann, sich dann international bewegen kann. Und das wird ihnen eine große Freude bereiten. Und deswegen kann man nicht sagen, dass man zu alt ist, eine Sprache zu erlernen.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn nur Esperanto lernen?
Ja, wie kann man lernen, René? Kannst du da weiterhelfen?
Ja, man kann sich im Bücherladen oder über uns ein Buch bestellen oder eins aussuchen. Es gibt da verschiedene. In Deutsch erschienene Lehrbücher oder ein Kurs. Ja, Werner Levin zeigt mir gerade eine dicke, fette CD mit Curso de Esperanto. Ah ja, der brasilianische Kurs ist ja mehrsprachig erschienen und den kann man auch runterladen aus dem Internet. Also kann man auch Kurse aus dem Internet laden, da gibt es auch verschiedene.
Oder?
Ja. Die haben wir schenken lassen von der deutschen Esperanto-Jugend.
Oder man meldet sich einfach mal zu unserem vorhin erwähnten Wochenendseminar an und kommt dann zwischen dem 17. und 19. Oktober zum Neuroba-Treff ist das, ne?
Neuroba-Treff in der Oststadt in der Salvador Allende Straße 18 und dort ab Freitag 18 Uhr, Sonnabend ab 9 Uhr, Sonntag auch ab 9 Uhr bis Mittag machen wir Esperanto-Schnupperkurse, Informationen und wir freuen uns auf jeden, der mal das hineinschaut.
Und wir machen selbstverständlich auch ab und zu eine Pause, wo wir dann unser selbstgemachtes Essen dann essen werden. Und
ja, so, damit das gehört auch dazu. Und es gab auch schon Klagen, dass wir zu streng sind und zu viel Wissen vermitteln. Also wer dort mal einen 10, 20, 30 Minuten spazieren gehen möchte, das ist natürlich erlaubt. Denn Lernen ist ja sehr anstrengend. Leider ist es, wie soll ich sagen, das Esperanto ist hauptsächlich bekannt durch das Internet. Und da gebe ich mal so einige wenige Adressen bekannt. Und es ist ja ein Netz. Ja, es gibt einen Einspruch der Regie.
Ja, du hast ja streng gesagt eben gerade, ne? Ihr seid zu streng. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die hier mein Studio, stimmt nicht, ist es nicht meins, aber die hier in Studio 1 sind, die sind gar nicht streng. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die sind nicht streng.
Prima, dass du das sagst, Mike. Nein, streng meinen wir damit, dass wir sehr diszipliniert den Tagesablauf eines Seminars gestalten. Denn wenn jemand von außerhalb kommt, sogar im Hotel hier schläft, um bei uns zu sein, da können wir nicht so einfach Kaffeeklatsch machen, sondern da müssen wir wirklich den Tag ausfüllen mit intensivem Lernen. Das ist also diese Balance, die wir halten müssen. Das meinte ich mit streng. Nicht im persönlichen Sinne, dass man jemanden sehr in die Kandare nimmt, das nicht. Wir nehmen, ich sagte, es ist sehr schwierig, Esperanto zu vermitteln mit Papier. Das Internet gibt uns so viele Möglichkeiten und ich empfehle zum Beispiel www.esperanto.de. Da gibt es weitere Fächer über Sprache, über Kurse, über wie man das lernen kann. Es gibt den Esperanto-Buchversand dort. Es gibt, ich rede jetzt hauptsächlich für Anfänger, wie die Jugend organisiert ist. Schauen Sie mal rein unter www.esperanto.de. So ähnlich ist auch die Adresse unseres Vereins, die wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, www.esperanto-nb.de. Auch da können wir uns erreichen.
Da sind auch Kurse aufgelistet auf einer der Unterseiten,
über die man sich anmelden kann. Aber liebe Hörer, die nicht im Internet sind, seid bitte nicht böse, aber das Internet ist heute Standard, ist heute überall gang und gäbe, so dass es also schwer ist, sich außerhalb des Internets noch international zu bewegen. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind.
Auf 52, wir können mal wieder Musik machen. Wir machen mal jetzt den Titel 5, der ist schon da. Poutine mit Cake vor allem. Gewöhnlich manchmal.
Wir können jetzt wieder ein wenig quakeln.
Nein, wir sprechen über die Sprache, über das Sprachmaterial. René, wie ist eigentlich das Alphabet? Haben wir ein kyrillisches?
Nein, das Esperanto-Alphabet basiert auf dem Lateinischen, hat allerdings bei 5 Buchstaben noch so ein Überzeichen.
Ja, also ein geregeltes Alphabet, alle Zischlaute.
Nicht 5 bei 6.
Alle Zischlaute haben also ein Überzeichen und damit ist die Regel ein Laut, ein Zeichen gesichert. René, wie enden denn die Substantive?
Die Substantive enden durchgehend alle auf O.
Und zum Beispiel Fester zum Beispiel. Oder
Manor.
Oder Domo. Radio. Und wie sind die Adjektive die eigentlich?
Die Adjektive enden auf A.
Also Labora, Festa, Bella, Granda. Und Adverbien, das haben die Deutschen fast vergessen.
Ja, die Umstandswörter oder Adverbien, die enden alle auf E.
Auf E. Ofte zum Beispiel. Ofte Paroli, also oft sprechen. Rapide Paroli, schnell sprechen. Feste Paroli, festlich sprechen. Und da kann man auch Verben draus machen. Wie enden dann die Verben im Infinitiv?
Ja, die enden im Infinitiv auf I, zum Beispiel Festi.
Ja. Und wenn ich jetzt,
oder Fotografie.
Ja, wenn ich also die Verben jetzt modifiziere, gibt es im Esperanto auch Personalpronomen.
Ja, natürlich gibt es die, und zwar lauten die in der Einzahl mi, vi, li, shi und ji.
Und in der Mehrzahl?
Und in der Mehrzahl lauten sie mi, vi,
Eli,
ja. Also drei Personen in der Einzahl und drei Personen in der Mehrzahl. Und kann man aus den Personalpronomen dann auch Possessivpronomen machen?
Selbstverständlich geht das. Da hängt man einfach die Adjektivendung A ran. Und dann wird aus mi einfach mia, also mein. Via, lia, fia, ja. Gia.
Und so weiter. Den Plural, die Mehrzahl. Die Mehrzahl für Adjektive und für Substantive, wie sieht die aus?
Da wird ein J angehängt und dann heißt es zum Beispiel La Bella Manoi.
Ja, schönen Hände. Wir sprachen so viel über ein Wortbildungssystem. Kannst du uns ein paar Beispiele sagen über Vor- und Nachsilben?
Oh, ja, hier sind jetzt welche drin, hier mal gucken.
Ja, dann machst du
es gibt
Kopf.
Für die Verniedlichung, das hübsch die Endung et, da wird zum Beispiel aus Dormo Haus, Dometto Häuschen.
Ja.
Oder aus Musso, das ist eine Maus, wird Musetto Mäuschen.
Und was ist ein Muschetto?
Das ist eine kleine Fliege.
Und Viretto?
Das ist ein kleiner Mann, also Männchen allgemein.
Ja. Und wenn man das vergrößern will, man will also sagen, es ist ein großes Haus.
Dann wird statt Ed ein Egg angehängt, dann heißt es Domega. Das ist so
ein großes Haus. Ja. Und ein Land, was kleines, zum Beispiel in Monaco oder Deutschland, Landetto.
Landetto, ja.
Und wie heißt ein großes Land, wie das die Sowjetunion oder China?
Dann heißt das Landega.
Landega. Sehr gut. Wir können heute nicht alles sagen. Zu den Verben nochmal, die Verben bringen ja Leben in eine Sprache. Wie heißt die, wie endet ein Verb in der Gegenwart?
In der Gegenwart heißt die Endung as, zum Beispiel mi lernas.
Und wird das Verb verändert bei den Personalpronomen?
Nein, die Verben ändern sich entweder nur nach der Zeit oder nach dem Modus.
Ja, also wird sich ein Verb nur, also mit den Personal- und mit den persönlichen Fürwörtern, wird also ein Verb nicht verändert.
Nein. Ganz wichtig. Und deswegen muss immer ein Pronomen dastehen.
Ja, es muss also ein Pronomen, sonst geht das gar nicht mit dem Verb, nicht? Sonst ist es ja im Infinitiv. So, die Regie sagt.
Ja, aber ich muss dazu noch was sagen. Diese Sprache ist richtig interessant, also die kann man lernen, ne? Und die ist wirklich richtig interessant.
Ja, das ist also eine Einladung zum Wochenendseminar. Die Regie sagt Stopp.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze hier jetzt am Platz von Mike. Wir möchten ihm recht herzlich danken, dass er für mich eingesprungen ist. Ich hatte das heute mal ein bisschen verschlafen und dann auch noch ein bisschen im Stau. Aber wir kommen jetzt mal zum Ende unserer Sendung. Wir wollen diese Sendung wiederholen lassen am 19.10. um 17 Uhr. Und wir planen unsere nächste Sendung dann für den 6.11. um 18 Uhr. Und wir verabschieden uns alle recht herzlich von Ihnen und hoffen, dass Ihnen unsere Sendung Informationen zu Esperanto, zur Sprache und allgemein zu Esperanto sehr gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer.
Gisri Auda.
Gisri Auda.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle auf NB Radio 88,0 war Werner Levin.
Alla monte eterne militanta, ci promessa sanctam harmonion. Sub la sancta signo dell'estero, collettigia, passa e batalantoi.